Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 4 News. Die Woche im Tessin und in der Romandie.
Am Mikrofon Eric Facon. In der Romandie gab eine Titelseite der Tageszeitung 24 Heures zu reden. Da hieß es, die Schweizer Armee müsste man eigentlich umbenennen. Und zwar in die Armee der Deutschen Schweiz. Dies, weil immer weniger Romans in der Armee wichtige Posten hätten. Ich habe unseren Mitarbeiter Ron Hochuli von Radio-Television Suisse gefragt.
Ja, bestimmt ist das Zitat Deutschschweizer Armee natürlich leicht überspitzt, doch ganz karikiert ist es nicht. In der Tat gibt es immer weniger Romans in den Chefetagen der Armee. 16 Offiziere erhielten letzten Sommer ein Diplom der Schweizer Militärakademie an der ETH Zürich, darunter kein einziger Roman. Und was in den Chefetagen gilt, ist auch in technischen Sparten der Armee immer häufiger der Fall. Geht es so weiter, sagt der Vizepräsident der Schweizer Offiziersgesellschaft, gibt es in einigen Jahren bloß noch in der Infanterie Platz für die Romans.
Kommen wir zu den Gründen, Ron Hochuli. Etwas, was immer wieder für Unterschiede sorgt zwischen den Romans und den Deutschschweizern, ist die Sprache. Hat das auch was mit dem zu tun?
Ja, natürlich ist die Sprachbarriere sicher ein Grund, doch es ist innerhalb des Verteidigungsdepartements zu entscheiden gekommen in den letzten Jahren, die den militärischen Rösti-Graben noch ausgedehnt haben. Zum Beispiel, dass die Kommandosprache seit der Einführung der Armee 21 Deutsch ist. Im Weiteren sind sämtliche höhere Militärausbildungszentren in der deutschen Schweiz, wie die Militärakademie in Zürich oder die höhere Kaderausbildung in Luzern. Das ist natürlich nicht gerade motivierend für die Westschweizer.
Aber gibt es noch weitere Gründe als diese Sprachbarriere?
Ja, in den letzten Jahren wurden auch aus Spargründen verschiedene Infrastrukturen und Ämter der Armee in der Romandie geschlossen und in Bern zentralisiert. Und auch dies trägt natürlich dazu bei, dass die französische Sprache verloren geht. Und das Grundprinzip, das vorsieht, dass die Romans die Rekrutenschule in ihrer eigenen Sprache ausführen können, wird immer öfter verletzt. Aus finanziellen Gründen, aber eben weil es auch immer mehr an französischsprachigen Instruktoren und Personal im Allgemeinen mangelt.
Nun ist das Problem benannt, aber was kann man jetzt dagegen tun?
Ja, man zeigt sich natürlich sehr besorgt in der Romandie. Lösungen hat man keine, aber schließlich ist man der Ansicht, die Armee gehöre nach wie vor zu den Institutionen, zu den wenigen Institutionen des Landes, die die Kulturen vermischen soll und zu einem Zusammenhalt, zu einer Kohäsion des Landes beitragen sollte. Und nun sei zu befürchten, dass die Armee auch langsam aber sicher ihre Verankerung in der Bevölkerung hierzulande verliert, indem sich die Romans immer weniger betroffen fühlen, keine Motivation mehr für eine militärische Karriere haben und es schließlich zu einer Klassenarmee kommen könnte, wo die Deutschschweizer befehlen und die Romans gehorchen. Ein Westschweizer Offizier nannte auch folgendes Beispiel diese Woche. Das Wallis ist ja ein eher konservativen Kanton, wo die Bevölkerung der Armee traditionell noch Glaubwürdigkeit schenkt. Und dennoch ist es der Kanton mit den wenigsten jungen Leuten, die noch Dienst absolvieren, weil man dafür eben immer öfter stundenlang im Zug sitzen muss, um in die deutsche Schweiz zu fahren.
Aber wie steht es denn generell um die Popularität der Armee in der Weltschweiz?
Ja, es kamen natürlich auch ironische Sprüche nach diesem Artikel, so nach dem Motto, ja, dann gehen halt die Deutschschweizer ins Militär und wir Romans müssen nicht mehr. Und da freut sich natürlich mehr als ein Jugendlicher. Doch die Stimmung der Armee war in der Romandie schon immer, wie soll ich sagen, die Armee polarisiert. In Randgebieten, wo es eben militärische Infrastrukturen gab, da war man natürlich froh um die Armee. Denkt man nur an ganz kleine Dörfer wie Bière im waadtländischen Jura oder im Wallis oder in gewissen Regionen in Fribourg, da war man schon froh, konnte man auch lokal aufs Militär zählen, aus rein wirtschaftlichen Gründen. Nun sind ein Teil dieser Infrastrukturen in der deutschen Schweiz zentralisiert worden und Damit verliert die Armee ganz eindeutig an Verankerung in der Romandie. Es wird bestimmt interessant sein zu sehen, wie die Volksabstimmung über ein neuer Kampfjet ausgehen wird. Es würde mich nicht überraschen, wenn die Anzahl der Gegner in der Romandie viel höher ausfallen würde als in der deutschen Schweiz.
Unser zweites Thema, Ron Hochuli, da geht es um die internationale Stadt Genf, die tatsächlich um ihren Ruf als eben genau dieses internationale Zentrum für Organisationen fürchtet. Nur zwei Beispiele, der Grüne Fonds der UNO, der wurde nicht an Genf vergeben, und die protestantische Kirche, die siedelt ihr Hauptzentrum von Genf weg nach Deutschland. Ja, fürchtet man da zu Recht, Ron Hochuli?
Ja, beim Grünen Fonds, der nach Seoul in Südkorea geht, waren bestimmt auch geopolitisch-strategische Überlegungen im Spiel. So nach dem Motto, Asien soll von der UNO nicht vergessen werden. Im Weiteren ist da auch ein Symbol, Asien wird zum Kontinent mit den größten CO2-Ausstößen, da soll der Grüne Fonds auch Akzente setzen. Doch für Genf war das ein derber Verlust, denn nach und nach wird das Quasi-Monopol der Stadt an Weltorganisationen in Frage gestellt. Offiziell kommt immer dieselbe Begründung, der starke Franken, das teure Leben, die Wohnungsnot. Das hat auch das HCR, die Flüchtlingsorganisation der UNO, dazu bewegt, 60 Stellen nach Amman in Jordanien zu transferieren, wie letzte Woche angekündigt wurde. Das HCR hatte 2008 bereits einen großen Teil der administrativen Dienste in Budapest installiert, wo die Büros während 10 Jahren umsonst zur Verfügung gestellt wurden. Nebst finanziellen Fragen kommt noch dazu, dass die Schweizer Neutralität nicht mehr die Wichtigkeit und Bedeutung hat, die Genf bis in die 90er Jahre für Weltorganisationen fast unumgänglich machte. Und somit, ja, die Befürchtungen sind ganz klar gerechtfertigt.
Und was gibt's jetzt zu tun dagegen?
Ja, das ist die große Frage. Die Behörden wissen nicht so richtig, was sie tun müssen. Stadt und Kanton haben keine eigenen finanziellen Mittel, die es ihnen erlauben würde, die Organisationen quasi zu subventionieren. Das Parlament hat letztes Jahr zwar wieder ein beträchtliches Budget dafür abgesegnet, doch das reicht offenbar noch nicht. Und in der Tat macht man sich weiterhin Sorgen, man könnte die eine oder andere Organisation noch verlieren. An Kandidaten zur Übernahme dieser Institutionen mangelt es nämlich nicht im Ausland.
Nun hat der SP-Nationalrat Carlos Sommaruga einen ganz eigenen Vorschlag gemacht, wie man mit dieser Krise umgehen könnte. Wie sieht denn der aus?
Er wird in wenigen Wochen eine Motion im Bundesparlament einreichen, und diese verlangt einen Rahmenkredit von 1 Milliarde Franken für die nächsten 10 bis 15 Jahre. Schließlich, sagt Carlos Sommaruga leicht ironisch, plane man ja auch eine Bundesgarantie für die Olympischen Spiele, falls sie Graubünden bekommt, in selber finanzieller Höhe. Und für Carlos Sommaruga ist klar, die Genfer internationalen Organisationen sind für die Ausstrahlung der Schweiz nicht nur langfristiger, sondern auch ein gutes Stück wichtiger als Olympische Spiele.
Und was sagt jetzt die Öffentlichkeit zu so einem Vorschlag?
Ja, es ist noch ein bisschen früh für eine öffentliche Reaktion. In Genf würde man das bestimmt willkommen heißen, doch der Entscheid fällt wie gesagt in Bundesbern, und da haben es die internationalen Organisationen nicht immer leicht. Denn klar, man ist ja froh, dass man sie hat. Sie tragen zum Prestige der Schweiz bei, zu einem gewissen Maße auch zum Einfluss des Landes auf der internationalen Szene. Doch so direkt kann man sich nicht mit ihnen identifizieren. Und obschon sie auch ihren wirtschaftlichen Beitrag leisten am Genfer See, denkt man nur an die jährlich Hunderten von Übernachtungen in Genfer Hotels. Man ist in Bern tendenziell der Meinung, dass sie nicht allzu viel kosten dürfen. Und da hat die Schweiz vielleicht ein Haltungsproblem. Bislang dachte man nämlich immer, diese Organisationen sind in der Schweiz. Das ist so, das ist errungen und das wird auch so bleiben. Doch das könnte sich in den kommenden Jahren als eine sehr naive Haltung herausstellen.
Bleiben wir noch in Genf, Ron Hochuli. Da gibt es für einmal gute Nachrichten von der nationalen Fluggesellschaft, nämlich von der Swiss. Wie sehen diese Nachrichten denn aus?
Ja, diese Nachrichten sind Balsam auf einige Wunden. Zuerst bedeutet dies 250 Stellen, die die Swiss schaffen will in Genf. Und das in eher schwierigen Zeiten, wo es üblicher ist, von Jobstreichungen zu sprechen als von Stellenschaffungen. Doch noch fundamentaler werden die Projekte der Swiss in Genf eine symbolische Bedeutung gegeben. 16 Jahre nachdem die damalige Swissair angekündigt hatte, sie werde keine Langstreckenflüge mehr von Genf aus bedienen und auch das Management aufs Minimum herunterfahren in Genf, ist die Swiss nun zurück. Im großen Stil. Damals war es ein riesiges Trauma für die Romandie. Entsprechend ist heute die Freude, ja beinahe die Euphorie.
Nun haben Sie es gesagt, es sind keine einfachen Zeiten gerade im Moment und man hört mehr von Stellenstreichungen als Stellenneuschaffungen. Wie begründet denn die Swiss diesen Schritt?
Die Swiss will den lokalen Anbietern Konkurrenz leisten, schlicht und einfach. Am Ende der 90er Jahren, nachdem sich die Swiss auf Kloten konzentrierte, musste der Flughafen Genf nach neuen Kunden suchen und vor allem Low-Cost-Anbieter meldeten sich und entwickelten sich rasant. Aber auch traditionelle Fluggesellschaften öffneten immer wieder neue Linien in den letzten Jahren aus und nach Genf. In den letzten Jahren waren insbesondere der Mittlere Osten und die Arabischen Emirate im Vordergrund. Das ist natürlich auch dem Swiss-Management nicht entgangen. Dieses sagt es zwar nicht so, doch in erster Linie will man EasyJet konkurrenzieren. EasyJet, die in Genf über 40% Marktanteile hat.
Und wie geht's in dem Flughafen Genf ganz generell?
Ja, wiederum muss man zurück in die 90er Jahre schauen. Mit den damaligen Swissair-Plänen befürchteten die Romans, Genf werde zum Provinzflughafen. Doch im Gegenteil, es haben sich immer wieder neue Linien entwickelt, zum großen Teil dank Low-Cost-Anbietern. Aber auf der anderen Seite des Marktes hat sich auch eine Art Parallelmarkt entwickelt, die Privatlinien. Auch diese florieren in Genf. Infrastrukturell wurde der Flughafen somit auch stets modernisiert in den letzten Jahren, doch man kämpft nun mit einem Platzproblem, das sich zwangsläufig verschärfen wird in den kommenden Jahren. Doch nach den existenziellen Ängsten sind solche Probleme beinahe willkommen.
Ron Hochuli von Radio Television Suisse.
DRS4 News. Die Woche in Tessin.
Das Kantonsbudget 2013 erregt im Tessin nach wie vor die Gemüter. Diese Woche haben nun die Regierungsparteien ein zusätzliches Sparpaket vorgelegt, um das Defizit einzudämmen. Ich habe unseren Mitarbeiter Gerhard Lob gefragt, welche Vorschläge darunter sind.
Ja, das wirklich Erstaunliche für mich war, dass diese Woche mal für einmal nicht nur von Sparen die Rede war, sondern auch von neuen Einnahmen. Das hatte man in dieser Weise noch nicht gehört, denn neue Einnahmen bedeutet in der Regel mehr Steuern und davon wollte niemand reden. Aber die drei Präsidenten, muss man sagen, von drei Regierungsparteien, weil die SP nicht mitmacht, sie sind nach wie vor der Meinung, dass dieses Budget mit einem Minus von 200 Millionen Franken viel zu hoch ist und sie wollten ja zuerst 50 Millionen sparen. Nun reden sie insgesamt sogar von einem Paket von 100 Millionen und dort würden 70 Millionen neu eingenommen und 30 Millionen eingespart und dafür machen sie einige Vorschläge.
Und was bedeutet das nun konkret, Gerhard Lob?
Nun, ein Punkt ist die Steueramnestie und das ist auch überraschend, denn diese Steueramnestie wurde ja bereits in der letzten Legislatur vorgeschlagen. Das heißt, Schwarzgeldern von Tessiner Steuerzahlern, die nicht deklariert sind, sollen legalisiert werden und damit sollen hohe Beträge in den Geldumlauf wiederkommen und natürlich auch dann Folgesteuern erwirtschaften. Das ist ein wichtiger Punkt und es ist erstaunlich, dass dieser jetzt wieder aufs Tapet kommt. Dazu kommt ein weiterer Punkt, sind die Pauschalisten, also die Pauschalsteuerbezahlenden, von denen man ja in allen Kantonen rede. Zum Teil wurde das abgeschafft. Das Tessin kennt diese Pauschalsteuer nach wie vor und hat sogar einen sehr geringen Ansatz, der unter 200.000 Franken Einkommen liegt. Jetzt soll dieser Ansatz angehoben werden, beispielsweise auf 400.000 Franken und dadurch natürlich mehr Steuern erwirtschaftet werden. Und ein dritter ganz wichtiger Punkt betrifft auch die Quellensteuern. Auch hier überlegt man, etwas anzuheben und das ist auch nicht von ganz ungefähr, denn die Quellensteuern betreffen vor allen Dingen die Grenzgänger. Und schon lange wird ja überlegt, wie man die Grenzgänger etwas mehr zur Kasse bitten kann.
Welche Erfolgschancen haben denn solche Vorschläge?
Nun, das ist etwas schwierig zu sagen, zumal das Ganze etwas improvisiert ist, aber da müssen ja Gesetze verändert werden und kann man das in kurzer Zeit machen? Das ist nicht ganz so einfach. Die Zeit ist ja am Ablaufen bis zur Debatte, die schon Anfang Dezember im Großen Rat bevorsteht. Die Kommissionen müssen noch tagen, also da kann man ja nicht mal eben alle Gesetze schnell anpassen. Und die Frage ist, welches dann überhaupt, wenn es überhaupt jetzt noch zum Vorschlag kommt, durch den Staatsrat und die Kommission am Ende wieder abgesegnet wird. Die Lega zum Beispiel hat sich da ja als sehr widersprüchlich erwiesen. Frühere Vorschläge wurden zuerst mitgetragen, aber nachher dann im Parlament abgelehnt. Also der Ausgang dieser ganzen Operation ist noch mehr als offen.
Man kann sich vorstellen, die SP und die Gewerkschaften, die werden wohl mit diesen Vorschlägen nicht einverstanden sein.
Nein, sie sind vor allen Dingen nicht damit einverstanden, was die Sparprogramme angeht, aber auch beispielsweise diese höheren Steuern für Grenzgänger. Die SP spricht sogar von kaltem Kaffee, der jetzt wieder aufgewärmt würde, etwa auch die Steueramnestie. Die SP hat sich ja immer gegen eine solche Steueramnestie ausgesprochen und auch schon präventiv mit einem Referendum gedroht, sollte so ein Vorschlag überhaupt im Großen Rat durchkommen. Ja, die Gewerkschaften stehen sozusagen auf Kriegsfuß, kann man sagen. Sie wollen ja am 5. Dezember sogar einen Streik durchführen beim öffentlichen Personal und auch bei den Lehrern. Allerdings, das muss man auch sagen, sind die Gewerkschaften sich in diesem Punkt nicht einig. Der VPOD will streiken, nicht aber der christlich-nationale OGST. Da sind auch verschiedene Ansätze. Einige Schulen zum Beispiel wollen statt Streiks lieber einen Tag der offenen Schule machen, also Eltern einladen, damit sie mal in der Schule sehen, was genau die Probleme sind, warum auch die Lehrer in jüngster Zeit da auf die Barrikaden gegangen sind. Natürlich, vordergründig geht es auch um Lohneinsparungen von 2% für die Staatsangestellten, aber gerade die Lehrer wollen zeigen, dass es ihnen nicht nur da um den Lohn geht, sondern um eine Sparpolitik schon, die jetzt über Jahre anhält und die ihnen, so sagen sie zumindest, wenig Perspektiven öffnet.
Apropos Schule, Gerhard Lob, am Freitag hat Erziehungsdirektor Manuele Bertoli seine ersten Reformvorschläge für die Schule vorgelegt. Um was geht es dabei?
Ja, das ist richtig. Bertoli hat eine Botschaft vorgelegt, in der die Höchstzahl von Schülern in der obligatorischen Schule für die Klassen herabgesetzt werden soll. Das heißt, es geht um die Primarschule, die ja den Gemeinden unterliegt, aber auch um die Scuola Media, also die Oberstufe, die im Tessin ja von allen Schülern wie in einer Gesamtschule besucht wurde, also die 6. bis 9. Klasse. Und in all diesen Schulen soll das Limit auf 22 Schüler pro Klasse beschränkt werden. Im Moment sind es noch 25 Schülerinnen und Schüler, das heißt eine Reduktion um 3 Schüler. Und das ist der erste große Reformvorschlag, wenn man so will, den Bertoli seit seiner Wahl vor knapp 2 Jahren in den Staatsrat nun vorlegt.
Nun also dieser Vorschlag, Gerhard Lob, dass man die Klassengröße plafoniert. Wieso kommt es zu diesem Vorschlag?
Ausschlaggebend in diesem Bereich waren 2 Volksinitiativen, die beide eben das Ziel verfolgen, die Qualität des Unterrichts in den Schulen zu verbessern. Und dort ist man der Meinung, dass durch kleinere Klassen eben diese Qualität verbessert werden kann. Denn die Komposition, also die Zusammensetzung der Schülerschaft hat sich ja verkompliziert in den letzten Jahren. Viel mehr Ausländer oder auch eben Schüler, die des Italienischen nicht so mächtig sind gekommen, und das Ganze hat zu einer Belastung der Lehrer geführt. Und da ist man ganz sicher der Auffassung, dass kleinere Klassen mehr Spielraum lassen. Und dieser Vorschlag wurde, daraus hat Bertoli nie ein Hehl gemacht, von ihm selbst auch unterstützt. Die Frage war immer, ob er dann auch diese Reform im Staatsrat durchbekommt. Aber offenbar konnte er jetzt die Kollegen überzeugen, denn die Botschaft liegt nun vor.
Kleinere Klassen, das heißt aber auch mehr Klassen und das heißt auch mehr Kosten. Was sagt denn die Regierung dazu?
Eben, die Regierung hat sich jetzt offenbar überzeugen lassen und sie steht auch unter dem Druck, dass sie immer nur sparen will. Und jetzt mit der Schule will man offenbar mal ein Zeichen setzen, wo man sagt, nein, wir investieren auch, wir investieren in die Bildung. Denn es kostet tatsächlich, die Botschaft zeigt auf, wie viel Millionen nötig sind, damit diese kleineren Klassengrößen eingerichtet werden können. Und es sind einige Millionen. Das Ganze soll progressiv 2014, 2015 vorhanden gehen, aber jedes Jahr braucht es dafür recht stattliche Beträge. Und das in einer Zeit, wir haben es am Anfang gehört, in der die Kassen eigentlich leer sind des Kantons, in der gespart werden muss. Da ist natürlich die Frage, ob das Parlament nachher mitmacht. Das Zeichen wurde jetzt gesetzt von der Regierung. Die Frage, wie gesagt, wird der Große Rat diesem Ansatz zustimmen, dass genau jetzt mehr Geld in die Schulen fließt? Ich bin gespannt, wie das ausgeht.
Ein weiteres Thema, Gerhard Lob. Diese Woche ist ein alter Konflikt neu ausgebrochen. Dabei geht es um die Kantonalbank und ein geheimes Abkommen. Können Sie uns das näher erläutern?
Ja, ein geheimes Abkommen war es, muss man sagen, denn inzwischen ist es bekannt geworden. Und dieses Abkommen ist ein Abkommen mit dem Anwalt Tutor Rossi aus Bellinzona, der früher Vizepräsident der Bank war, aber dann sich mit Betrügereien verzockt hat. Er wurde sogar letztinstanzlich zu fast 2 Jahren gefängnisbedingt verurteilt. Aber auf zivilrechtlichem Weg war diese Geschichte noch nicht entschieden und die Bank hatte von ihm Schadenersatz gefordert, denn er hatte ein Loch von mehr als 13 Millionen Franken dort hinterlassen und er wiederum hat aber auch Schadenersatz von der Bank gefordert, denn er meinte, dass die internen Kontrollen nicht ausreichend gewesen wären. Und so hat man ziemlich lange daran gefeilt, einen Vertrag zu machen, einen Vergleich, der beide Seiten einigermaßen zufriedenstellt.
Und dieser ist geheim, aber wo liegt das Problem? Immerhin geht es um eine Bank.
Ja, das Problem liegt wie so häufig dabei, dass die Kantonalbank eine Bank ist, die letztlich der Öffentlichkeit gehört, dem Kanton Tessin. Und dort in der Aufsichtskommission dieser Bank war man sauer, dass man nicht informiert war über diesen Vergleich, der abgeschlossen wurde. Man war dann von dritter Seite informiert worden und der Präsident der Bank hat damit gedroht, sogar zurückzutreten, wenn nicht umgehend informiert wird. Und diese Wogen sind dann recht hochgegangen. Auf der anderen Seite war Pelli, Fulvio Pelli, bekannt als Alt-FDP-Präsident, er hat gesagt, man hätte eben nicht früher informieren können und war ziemlich sauer seinerseits auf Lurati, der da mit seinem Rücktritt gedroht hat.
Und was sagt die Banca Stato zu diesem Fall?
Eben, die Banca Stato war etwas sauer, wie das Fulvio Pelli ausgedrückt hat, dass da vorgeprescht wurde. Man sprach auch wieder von Informationen, die zu früh geflossen seien und man wollte wissen, wer da wen informiert hat. Das ist immer im Tessin passiert sehr häufig, gerade bei diesen staatlichen oder halbstaatlichen Institutionen. Da ist immer irgendjemand, der plaudert gegenüber Kommissionen. Allerdings stellte sich gerade in diesem Fall raus, dass die Person, die Kommission informiert hatte, das tatsächlich aus gutem Grund tat, denn sie war selbst beteiligt in dieser Operation, weil ein Teil dieser Gelder, die Tutor Rossi nun der Kantonalbank erstatten muss, insgesamt sind es 3 Millionen, betrafen auch eine Immobilie, in der sie selbst verwickelt war und dadurch wollte sie in den Ausstand treten in dem Fall, das war richtig. Aber die ganzen Dinge sind eben erst nach und nach rausgekommen und viel Pulver ist verschossen worden in dieser Angelegenheit.
Gerhard Lob, freier Journalist in Locarno.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.